Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie Teil 2 der Sonderreihe von Sofern so nah zum Jahresende. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Zweiter Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon im Plenum des Parlaments vorgelegt. Staatsanwaltschaft verhört Gesundheitsminister im Zusammenhang mit Kriegsrechtverhängen. Nationale Wahlkommission verurteilt Yoons Ansprache. Über den zweiten Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon Suk-yeol ist am Freitag dem Plenum der Nationalversammlung berichtet worden. Für den Antrag schlossen sich 190 Abgeordnete von 6 Oppositionsparteien und der parteilose Abgeordnete Kim Jong-min zusammen. Der erste Amtsenthebungsantrag war am 4. Dezember, dem Tag nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon, eingereicht worden. Die Abstimmung am letzten Samstag war jedoch an der fehlenden Beschlussfähigkeit gescheitert, weil die meisten Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks, PPP, die Abstimmung boykottierten. Das Oppositionslager will am Samstag um 16 Uhr eine Plenarsitzung eröffnen, um über den zweiten Antrag abzustimmen. Für die Verabschiedung eines Amtsenthebungsantrags gegen einen Staatspräsidenten müssen wenigstens 2/3 der Abgeordneten dafür stimmen. Das Oppositionslager verfügt über 192 der 300 Parlamentssitze. Sollten wenigstens 8 PPP-Abgeordnete für den Antrag stimmen, wird dieser angenommen. Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Ermittlungen zur kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in der Vorwoche Gesundheitsminister Cho Kyo-hung vorgeladen. Ihr Sonderermittlungsteam verhört am Donnerstag Cho als Verdächtigen über 5 Stunden lang. Cho ist das erste Kabinettsmitglied, das die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts zu einer Befragung vorgeladen hat. Er ist einer der 11 Teilnehmer der Kabinettssitzung, die kurz vor der Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am 3. Dezember stattgefunden hatte. Die Sitzung soll 5 Minuten gedauert haben. Wie verlautete, sei Cho danach gefragt worden, wann er über die Beratung über die Ausrufung des Kriegsrechts in Kenntnis gesetzt worden war. Auch sei er gefragt worden, wie sich die Sitzungsteilnehmer dazu geäußert hatten. Die Nationale Wahlkommission hat die von Präsident Yoon Suk-yeol erhobenen Wahlbetrugsvorwürfe scharf verurteilt. In seiner öffentlichen Ansprache am Donnerstag hatte Yoon die Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember verteidigt und Sicherheitslücken bei der Wahlkommission und Wahlbetrugsvorwürfe als einen der Beweggründe für seine Entscheidung genannt. Die Wahlkommission gab später am Donnerstag eine Stellungnahme ab und wies diese Vorwürfe zurück. Die Kommission habe seit Juli letzten Jahres für 12 Wochen gemeinsam mit dem Geheimdienst NIS und der Agentur für Internet und Sicherheit Sicherheitsberatungen zu Informationssicherheitssystemen durchgeführt. Dabei seien zwar einige Schwachstellen entdeckt worden, jedoch keine Spuren einer Verletzung des Wahlsystems durch nordkoreanische Hackerangriffe, erklärte die Wahlkommission. Nachdem Yoon das Kriegsrecht verhängt hatte, waren auch Truppen zum Hauptsitz und weiteren Standorten der Nationalen Wahlkommission geschickt worden. Soldaten waren dabei in die Räumlichkeiten eingedrungen. Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk-yeol ist auf ein neues Rekordtief gefallen. In einer Umfrage von Gallup Korea schätzten 11% der Befragten Yoons Arbeit positiv ein. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1002 Wähler ab 18 Jahren. Der Anteil der mit Yoons Amtsführung zufriedenen Befragten sank gegenüber der Vorwoche um 5 Prozentpunkte und erreichte den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt. 85% sprachen von einer schlechten Arbeit. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Yoons Amtseinführung. 75% befürworteten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon. 21% waren dagegen, während sich 4% dazu noch keine Meinung gebildet hatten. 71% hielten die Ausrufung des Kriegsrechts in der Vorwoche für eine Rebellion. 23% waren der gegensätzlichen Meinung, 6% hatten sich dazu noch keine Meinung gebildet. Die chinesische Regierung hat Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol dafür kritisiert, in seiner letzten öffentlichen Ansprache angebliche chinesische Spione erwähnt zu haben. China sei zutiefst überrascht und unzufrieden über die Äußerungen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Donnerstag vor der Presse. China sei entschieden dagegen, dass Südkorea innere Angelegenheiten mit China-bezogenen Faktoren in Verbindung bringe und unbegründete Anschuldigungen einer sogenannten chinesischen Spionage erhebe. In seiner Ansprache am Donnerstag hatte Yoon die Ausrufung des Kriegsrechts in der vergangenen Woche verteidigt und der Opposition vorgeworfen, die nationale und soziale Sicherheit zu gefährden. Yoon hatte diesbezüglich auf die jüngste Festnahme von 3 Chinesen hingewiesen, die über 2 Jahre lang Militäreinrichtungen in Südkorea gefilmt haben sollen. Auch hat er gesagt, dass ein Chinese in seinen 40ern im November wegen des Vorwurfs festgenommen worden sei, mittels einer Drohne das Gebäude des Geheimdienstes NRS zu filmen. Um solche Situationen zu verhindern, habe man die strafrechtlichen Bestimmungen zur Spionage ändern wollen. Dies blockiere die größte Oppositionspartei jedoch hartnäckig, hatte er behauptet. Die USA haben auch dieses Jahr Nordkorea auf ihrer Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus behalten. Das US-Außenministerium veröffentlicht am Donnerstag seine Länderberichte zum Terrorismus 2023. Darin werden Nordkorea, Kuba, Iran und Syrien als staatliche Terrorunterstützer genannt. Das Ministerium hatte Nordkorea 2017 wieder auf die Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus gesetzt und diese Entscheidung seitdem nicht mehr revidiert. Hinsichtlich der Wiedereinstufung Nordkoreas als Terrorunterstützer im Jahr 2017 heißt es in dem Bericht, das Ministerium habe damals eine Verwicklung des Landes in Attentate im Ausland festgestellt. Damit habe Pyongyang wiederholt Unterstützung für internationale terroristische Akte geleistet. Die Angaben zu Nordkorea im aktuellen Bericht gleichen denen in den Vorjahren. Nach Einschätzung des designierten US-Präsidenten Donald Trump ist es aufgrund der Beteiligung Nordkoreas komplizierter geworden, den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Diese Meinung äußerte Trump in einem Interview, das das Magazin Time am Donnerstag veröffentlichte. Auf die Frage, ob er die Ukraine im Stich lassen würde, antwortete Trump, er möchte eine Einigung erzielen. Der einzige Weg für die Erreichung einer Einigung sei nicht aufzugeben. Trump sagte weiter, wenn sich Nordkorea einmische, sei dies ein weiteres Element, das die Sache sehr kompliziert mache. Auch hieß es, er kenne Kim Jong-un und er verstehe sich sehr gut mit ihm. Wenn man darüber nachdenke, sei er die einzige Person, mit der Kim jemals richtig zu tun gehabt habe. Mehrere globale Ratingagenturen haben die Bonität Südkoreas nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts weiterhin als stabil eingeschätzt. Diese Einschätzung äußerten ranghohe Vertreter der Ratingagenturen S&P, Moody's und Fitch bei virtuellen Gesprächen mit dem südkoreanischen Finanzminister Choi Sang-mok am Donnerstag, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Choi erläuterte ihnen die aktuelle politische Lage und das Vorgehen der Regierung. Er betonte, dass in Südkorea die 2 bisherigen Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsidenten nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt hätten. Alle staatlichen Systeme des Landes funktionierten in gleicher Weise wie zuvor. Choi versprach, dafür zu sorgen, dass ausländische Anleger in stabiler Weise Investitionen und Geschäfte tätigen können, ohne dabei auf Probleme zu stoßen. Er bat außerdem um Aufmerksamkeit für und Vertrauen in die koreanische Wirtschaft. Korean Air hat die Übernahme von Asiana Airlines abgeschlossen. Das gab Korean Air am Donnerstag bekannt. Die Übernahme konnte damit 4 Jahre und einen Monat nach der Entscheidung der größten koreanischen Fluggesellschaft im November 2020, ihren Rivalen zu übernehmen, vollendet werden. Korean Air setzte umgerechnet 1 Milliarde Dollar ein, um einen Anteil von 63,88% an Asiana zu erwerben. Die Zahlungen hierfür wurden am Mittwoch abgeschlossen. Korean Air gliederte am Donnerstag Asiana als Tochtergesellschaft in den Konzern ein. Green Air will nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit bis Ende 2026 schrittweise die vollständige Integration einleiten. Während dieser Zeit werden beide Airlines noch unabhängig voneinander operieren. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie heute am 13. Dezember To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Ja, nach der heutigen Sendung haben wir nur noch eine Hörerecke in diesem Jahr. Die Zeit ist wieder wie im Nu verflogen.
Die letzte Hörerecke des Jahres 2024 hören Sie dann aber nicht nächste Woche, sondern erst in zwei Wochen, also am 27. Dezember. An dem Tag wollen wir mit unseren Hörerfreunden und unseren Kolleginnen und Kollegen der deutschen Abteilung kurz auf das Jahr 2024 zurückblicken und uns gemeinsam davon verabschieden.
Wir hoffen, dass viele von Ihnen zuschalten und es sich vor dem Radio gemütlich machen, vielleicht mit einem Becher Glühwein und selbstgemachten Plätzchen, die von den Weihnachtsfeiertagen übrig geblieben sind.
Ja, und genau passend zur Adventszeit, in der wir uns ja momentan noch befinden, sind uns über die Schneckenpost bei uns auch schon Weihnachtskarten eingetroffen. Monitor Erich Kröpke und seine Frau Ruth wünschen der Redaktion und allen Hörerinnen und Hörern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, hoffentlich friedvolles Jahr 2025.
Vielen Dank, liebe Familie Kröpke. Auch Ihnen wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr. Die zweite Karte kam mit einem Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn. Am 1. November konnte uns Herr Becker mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SIMPO 55444 empfangen. Auf der Karte schrieb er uns noch Folgendes.
Heute schicke ich Ihnen eine Weihnachtskarte. Damit verbunden sind ein Dank und der Wunsch nach einem guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Der Dank ist für die vielen interessanten Sendungen 2024, die die deutsche Redaktion von KBS World Radio wieder auf die Kurzwelle gebracht hat. Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfreuliches neues Jahr.
Herzlichen Dank, lieber Herr Becker. Auch Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Über den Empfang berichteten uns dann noch Peter Möller aus Duisburg, der uns am 15. November mit seinem Sony ICF 2001 mit Teleskopantenne mit SIMPO 43434 empfangen hat, und Thomas Behnke aus Oberbarnim, der mit seinem VEB RFT am 14. November einen Empfang von SIMPO 55455 verzeichnet hat. Es ist schön, Sie analog auf der Kurzwelle zu empfangen, fügte Herr Binke noch hinzu.
Dann gab es auch einen Brief von Monitor Lothar Rennert aus Berlin, der uns Folgendes berichtete. Zwei turbulente Wochen liegen hinter mir. Morgen vor zwei Wochen brach mitten in einem Brief, den ich im E-Mail-Postfach schrieb, die Internetverbindung zusammen. Eine Woche war ich ohne E-Mail-Verbindung, konnte weder E-Mails schreiben noch welche empfangen. Da merkt man erst, wie man sich an diese Technik gewöhnt hat. Aufregung pur. Seit Montag dieser Woche funktioniert ein Teil wieder, doch mit der E-Mail-Adresse von euch klappt es immer noch nicht. Und als ob das nicht genug wäre, ging auch noch meine alte Schreibmaschine kaputt. Zurück zur Vergangenheit. Mit der Hand kann ich ja auch noch schreiben. Und als ob das nicht noch genug wäre, bekam ich am Dienstag eine Nachricht auf meinem Smartphone. Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer. Da ich keine Kinder habe, konnten das nur Betrüger sein. Tja, Herr Rennert, wer weiß.
Das hatte ich jetzt nicht gedacht.
Nein,
aber
nein. Okay. Kleiner Scherz.
Aber ja, es gibt halt so Zeiten, wo man denkt, es klappt wirklich nichts. Aber ja, interessant, dass solche ja, hoffen wir mal, Phishing-Nachrichten in allen Sprachen gleich sind. Mein Vater bekommt Nachrichten, die mit Hallo Papa anfangen, mindestens einmal im Monat. Bei der ersten Nachricht hat er mich aber und meine Schwester aber doch nochmal angerufen, um sicherzugehen, dass wir das wirklich nicht gewesen sind. Aber ja, inzwischen scheint die Internetverbindung bei Herrn Rennert wieder stabil zu sein. Nicht nur Ihre Briefe, sondern auch Ihre E-Mails kommen bei uns wieder gut an, lieber Herr Rennert. Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns am 8. November mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne mit SIMPO 55444 empfangen konnte. Wir hatten ja vor ein paar Wochen in der Hörerecke über eine koreanische Kochshow auf Netflix berichtet und wie sehr diese gerade im Trend ist und welche Wellen sie geschlagen hat. Die Show scheint nun auch in Deutschland abrufbar zu sein, denn Herr Lindner schrieb uns in einem beigefügten Brief noch Folgendes.
Was für eine Freude, als ich heute auf den Wellen von KBS World Radio nicht nur vom Eingang meines Briefes in der Hörerecke erfuhr, sondern darüber hinaus gleich zum Anfang der Sendung euren kleinen Bericht zum aktuellen Thema Culinary Class Wars hören konnte. Der Zufall wollte es, dass ich nur einen Tag zuvor bei Netflix erstmals dieses Koch-Event sehen konnte. Um ehrlich zu sein, Kochsendungen sehe ich mir schon lange nicht mehr an, da man mit solchen Sendungen auf fast allen Kanälen ausreichend bedient wird. Aber was ich da sah, war mit allen anderen bisher gesehenen Kochsendungen absolut nicht zu vergleichen. Spannend und total dramatisch. Ich traute meinen Augen nicht. Es war Unterhaltung vom Feinsten, wenn man vom heimischen Sessel aus einem solchen knisternden Wettbewerb beiwohnen kann. Ja, liebe Freunde, da kann ich nur sagen, dass die deutschen Kochshows dagegen absolut langweilig sind. Schon deswegen, weil man da immer nur die gleichen Gesichter sieht. Da haben sich die Koreaner tatsächlich was einfallen lassen, dass eine Kochshow so spannend wie ein Krimi wird. Das ist weltweit spitze.
Ja, auch in koreanischen Kochshows sieht man eigentlich immer nur dieselben Gesichter. Aber in dieser Sendung rückten auch noch eher unbekannte Gesichter ins Rampenlicht. Es war also eine gute Mischung aus Vertrautem und Neuem, was wahrscheinlich ebenfalls ein Erfolgsfaktor gewesen ist. Herr Lindner schrieb uns außerdem noch von seiner letzten Reise mit dem Deutschland-Ticket, die ihn dieses Mal nach Dresden geführt hat. Er besuchte das Schloss Pillnitz, das etwas außerhalb an der Elbe liegt, und seinen wunderschönen Park, in dem eine 250 Jahre alte, fast 9 Meter hohe Kamelie steht. Danach ging es zum Fernsehturm über den Elbhängen im Stadtteil Wachwitz, berichtete uns Herr Lindner.
Dresden besuchte übrigens auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems in Österreich. Am 6. Dezember schrieb er uns: Ich höre dieses Mal die Sendung über den Podcast-Server WWDXC nach, da wir uns einige Tage in Dresden aufhielten. Wir besuchten dort die vielen Weihnachtsmärkte und natürlich auch den Dresdner Striezelmarkt. Ein Wahnsinn, die Menschenmengen, die sich dort bewegen. Aber trotzdem war der Aufenthalt in Dresden sehr schön.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke, der die Medientipps gleich für die kommenden 3 Wochen vorbereitet hat. Denn nächsten Freitag wird es, wie gesagt, eine Hörereckenpause geben und am 27. Dezember wird die Hörerecke dem Jahresende gewidmet sein. Es ist also eine lange Liste geworden und wir legen gleich einmal los.
Die ersten 3 Fernsehtipps werden zu nachtschlafender Zeit ausgestrahlt. Es geht gleich heute Nacht los. Das Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks zeigt am Sonnabend, dem 14. Dezember, früh um 2.15 Uhr noch einmal den Oscar-prämierten Spielfilm Parasite.
ZDF Info ist wieder mit Dokumentationen über Nordkorea dabei, dieses Mal in der Nacht zum Freitag, den 20. Dezember, von 1.15 Uhr bis zur Frühstückszeit, am Morgen um 7.45 Uhr.
Parallel dazu zeigt RTL 2 um 1.50 Uhr den südkoreanischen Spielfilm Old Boy aus dem Jahr 2003. Der Thriller zum Thema Rache erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen, unter anderem den großen Preis der Jury auf dem 57. Filmfestival in Cannes.
Es folgen noch drei Hinweise auf Sendungen zu normalen Zeiten. Auf Arte gibt es am Freitag, dem 20. Dezember um 17.20 Uhr in der Reihe Märkte der Welt noch einmal die Folge über den Tagalti-Markt in Busan, dem größten Fischmarkt der Welt.
Und noch zwei Wiederholungen. Eisenbahnromantik mit der Folge Südkorea unterwegs im Land der Morgenstille. Am Montag, dem 23. Dezember um 11.20 Uhr im SWR-Fernsehen und die Reportage Food Trip, Essen und Leben in Südkorea, am Dienstag, dem 24. Dezember um 6.15 Uhr auf ZDF Info.
Zum Abschluss gibt es noch 6 Radiotipps für Musikfreunde und Literaturinteressierte. Am Sonntag, dem 15. Dezember, wird Deutschlandfunk Kultur um 22.03 Uhr in der Reihe Literatur den Beitrag Fremde Brüder, die politische Literatur der zwei Koreas aus dem Jahr 2019 wiederholen. Die Autorin der Sendung ist nach Südkorea gereist und hat zum Thema mit 3 koreanischen Schriftstellern gesprochen.
Freitag, 20. Dezember, 20.03 Uhr. BR Klassik überträgt ein Konzert der Musica Viva mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das erste Musikstück hat zwar keinen Bezug zu Korea, dafür aber zum Radio-Hobby. Der österreichische Komponist Bernhard Lang hat zum 75. Jubiläum des Bayerischen Rundfunks das Orchesterstück Game 18 Radio Loops komponiert. Es basiert auf historischen Pausenzeichen der BBC, des Bayerischen Rundfunks, der Deutschen Welle, von Radio Kiew, Radio Peking, Radio Moskau und Radio Warschau. Das zweite Musikstück hat dann aber doch Korea-Bezug. Es ist das Violinkonzert Nummer 2, Sterben der Stille, der koreanischen Komponistin Shin Eun-suk. Weiter dann am Montag, dem 23. Dezember um 16.10 Uhr. Im Büchermarkt auf Deutschlandfunk gibt es einen Beitrag über die Nobelpreisrede der koreanischen Schriftstellerin Han Kang.
Sonnabend, 28. Dezember um 22.05 Uhr. Unter dem Motto Unterm Sternenlicht bringt der Deutschlandfunk im Atelier Neuer Musik eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Zu hören sind die Werke Taryong 4 und Bleibt in mir und ich in euch von Yongi Park Pan und Tuyoso noch von Lee Sang-yun.
Weiter geht's am Montag, dem 30. Dezember um 21.05 Uhr überträgt der Deutschlandfunk im Musikpanorama ein Konzert des Gürzenich-Orchesters Köln. Eröffnungsstück ist die Komposition Operascope für Orchester von Shin Eun-suk.
Und am gleichen Abend um 22 Uhr auf den Kulturwellen der ARD, zum Beispiel HR2 Kultur, wird in der Sendung ARD Jazz Spotlight das zweite Album Infinite Connections der koreanischen Komponistin und Bandleaderin Ji-hae Lee vorgestellt.
Das waren die letzten Medientipps des Jahres 2024. Bei Herrn Kröpke bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für seine Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. Wie wir schon erwähnt haben, wird die dritte Hörerecke des Monats also auf den 27. Dezember verlegt. Nächsten Freitag gibt es stattdessen noch einmal die Sondersendung Ein Dankeschön in alle Welt aus dem Jahr 2023, die zum 70. Jubiläum von KBS World Radio ausgestrahlt wurde.
Und noch ein Tipp für heute. In der Sendung Sofern so nah hören Sie den zweiten Teil aus der Welt nach Korea mit 3 weiteren Interview-Highlights aus diesem Jahr. Dieses Mal handelt es sich um Auszüge aus den Interviews mit 3 deutschen Korea-Experten. Falls Sie dadurch auf die jeweiligen Interviews in voller Länge aufmerksam werden, können Sie sich diese natürlich jederzeit auf unserer Homepage oder auf der mobilen App anhören.
Und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau hat noch 2 Tipps für Kurzwellenhörer. Er schreibt, Kurzfristig hat sich doch noch eine weitere Dezember-Sendung von KBS-Monitorin Sabrina Sander-Petermann bei Korches Radio ergeben. Sonntag, 15. Dezember, 13 bis 14 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz. Zum ersten Mal hat auch unser Hörerclub-Mitglied Guido Paul eine eigene Sendung produziert. Diese ist um 12 Uhr UTC am 15.12. auf 9670 Kilohertz und am 28.12. um 13 Uhr UTC nochmal auf 6070 Kilohertz vorgesehen. Empfangsberichte möglichst an die Adresse hobby-radio-bonn@web.de.
Herr Seisser möchte außerdem heute der RTI-Hörerclub-Mitglieder Horst Fass aus Neunkirchen und Horst Kuhn aus Hamburg gedenken, die leider im Jahr 2024 verstorben sind. Unser RTI-Hörerclub Ottenau wird sie in guter Erinnerung behalten, schrieb uns Herr Seisser. Auch wir schließen uns dem Gedenken an.
Nach dieser E-Mail von Herrn Seisser geht es nun weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main, der uns am 29. November mit seinem Grundig-Satellit 500 mit Dipol-Antenne mit SINPO 55444 empfangen hat. Ingo Müller aus Deutschland, der uns am 1. Dezember mit seinem DSP-SDA Malachit mit magnetischer Loop-Antenne mit SINPO 5x3 gehört hat. Und M. Schäfer aus Deutschland, der am 4. Dezember mit einem TS-480 Kenwood mit Doppel-V-Antenne unter dem Dach einen Empfang von SINPO 5x3 verzeichnet hat.
Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück berichtete, dass er uns am 15. November mit seinem Kenwood R1000 mit Loop-Antenne mit SINPO 55545 gehört hat und schrieb uns noch, der Empfang war wieder sehr gut auf dem S-Meter des alten R1000 bis S960 Dezibel. Interessant fand ich heute auch das Interview insofern so nah, 4 Wochen auf einer Farm. Das war bestimmt sehr aufregend. Unsere Tochter hat ein Jahr lang ebenfalls auf verschiedenen Bauernhöfen gearbeitet. Sie hat sich um Schafe und Alpakas gekümmert und hat auch auf dem Feld gearbeitet. Es ist ein Programm, was sich WOFEN nennt. Für sie war es auch eine wertvolle Zeit, die ihr viel fürs Leben gebracht hat. Vielen Dank für die wieder echt tolle Sendung.
Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus Kapfenberg in Österreich, die am 5. Dezember mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne einen Empfang von SIO 433 verzeichnet haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der am 11. Dezember mit seinem Reuter RDR 50C einen sehr wechselhaften, aber durchgehend verständlichen Empfang auf der Kurzwelle hatte.
Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal berichtete, dass er uns am 6. Dezember mit seinem Reuter RDR 55E mit HDLA3 mit SINPO 55444 gehört hat und schrieb uns noch, gehört habe ich die Sendung auf dem DX-Camp in Langkau, nähe Mölln im Norden Deutschlands, konnte so bei den Kollegen glänzen. Es waren 6 Teilnehmer, die gemeinsam das Hobby Rundfunk Fernempfang betreiben. Interessant waren die Ergebnisse der Umfrage. Nun wünsche ich Ihnen allen ein friedliches und gesundes Jahr 2025 mit dem Wunsch, dass Sie auch weiterhin über die unabhängige analoge Kurzwelle senden.
Vielen Dank, lieber Herr Themann. Auch Ihnen wünschen wir ein gesundes, glückliches 2025 und hoffen, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sind. Nach der Korea-Reise im letzten Monat meldete sich auch Bernhard Henze aus Körer mit einem Empfangsbericht zurück, wonach er am 27. November mit seinem Texon H501X mit aktiver Magnet-Loop-Antenne einen Empfang von SINPO 5 bis 4 hatte. Im Interview bei uns hatte Herr Henze ja noch gesagt, dass er plane, das Nationalmuseum zu besuchen, und dazu erzählte er uns Folgendes.
Wie angekündigt, war ich noch am selben Tag im Nationalmuseum, dies ja relativ neu ist. Faszinierende Ausstellungen, die zweisprachig beschriftet sind und dazu noch kostenloser Eintritt. Beim Gang durch die Ausstellungen in drei Etagen mit den wertvollen Kunstobjekten kam mir eine entscheidende Frage. Korea hat eine japanische Besatzung, den Zweiten Weltkrieg und anschließend den Koreakrieg erlebt und durchleben müssen. Wo waren denn da die ganzen Kunstschätze aufbewahrt? Denn wenn ich Europa betrachte, so geht es hier immer noch um Raubkunst. Was blieb im Norden? Was verschwand für immer? Ich glaube, mit dieser Frage kann man etwas Licht ins Dunkel bringen. Sicher gab es Stiftungen, manche umfassten mehrere Räume, aber der Rest? Wie ihr seht, lässt mich dieses Thema noch nicht ganz los und ich glaube, dass es vielen anderen Besucher auch so gehen wird, die nachdenken und in die Geschichte eintauchen.
Weiter schrieb uns Herr Henze, übrigens beeindruckend waren auch die Roboter. Ich glaube, pro Etage 3 Stück, die da rumfuhren. Übrigens, eine Schülerschar hatte sich so einen elektronischen Kumpel genommen. Sie zeigten immer auf ein Ausstellungsstück und er erzählte und sie schrieben dann eifrig mit. Wahrscheinlich galt es, einen Aufsatz über Ausstellungsstücke zu schreiben. Einfach toll, das muss man erlebt haben. In welchen Sprachen kann der denn erklären? Nur in Koreanisch? Ja, wie ihr seht, hat die Reise zu euch noch einen gewissen Nachhall.
Ja, vermutlich noch Englisch, Japanisch und Chinesisch, aber wir müssten selbst das Museum noch einmal besuchen, um diese Frage beantworten zu können. Um auf die Fragen davor in Bezug auf den Schutz von Kulturerbe und die immer noch verschollenen Kulturgüter zurückzukommen. Ja, das ist ein Thema, über das man endlos berichten kann. Der Behörde für Kulturerbeverwaltung zufolge sollen sich immer noch über 170.000 koreanische Kulturgüter im Ausland befinden. Die Behörde setzt sich schon seit mehreren Jahren für das Ausfindigmachen und die Rückgabe solcher Objekte ein, aber die Verhandlungen gestalten sich schwierig.
Aber es gab auch Privatpersonen, die sich um den Schutz und die Bewahrung von Kulturgütern bemüht haben und denen es auch zu verdanken ist, dass viele wertvolle Schätze nicht verloren gegangen sind. Repräsentativ dafür ist John Hyung-pil, der 1906 in eine reiche Familie in Seoul geboren wurde. Schon als Schüler und während seines Studiums in Japan dachte er stets darüber nach, was seine Rolle und Aufgabe in der schwierigen, für das koreanische Volk leidvollen Zeit sein könnte. Mit Hilfe einiger Mentoren erkannte er schließlich seine Berufung darin, traditionelle koreanische Kunstwerke zu sammeln und auf diesem Weg unter der japanischen Kolonialherrschaft die kulturelle Identität des koreanischen Volks aufrecht zu erhalten und zu schützen.
Sein ganzes Vermögen, das er von seiner Familie geerbt hatte und das zu dieser Zeit beträchtlich gewesen sein soll, setzte er dafür ein, um wertvolles Kulturerbe wie bedeutende Schriften, Malereien, Porzellan der Joseon-Zeit sowie Keramiken der Goryeo-Zeit in seine Obhut zu bringen. Manchmal spielte ihm auch das Glück in die Karten. Im Jahr 1937 konnte er zum Beispiel von einem in Japan ansässigen britischen Anwalt zu einem guten Preis eine große Sammlung von Celadon-Gefäßen aus der Goryeo-Zeit erwerben, die mit ihrer zarten blaugrünen Farbe und ihrem anmutigen Design auch viele westliche Bewunderer begeisterten. Mehrere Stücke aus dieser Sammlung sind heute als nationaler Schatz eingetragen.
Doch meistens mussten die wertvollen Stücke unter hohem persönlichen Einsatz von John Hyung-pil erworben werden. Das Sammeln von Kunstwerken war eine kostspielige Angelegenheit und John musste auch stets vorsichtig sein, da er mit seinen Aktivitäten die Blicke der Beamten der japanischen Kolonialregierung auf sich zog. Zu seinen größten Errungenschaften unter diesen schwierigen Umständen zählt das Original des Werks Hunmin Jeongeum Haerae von König Sejong, das auf 33 Seiten die phonologischen Merkmale der koreanischen Schriftzeichen erklärt und ihre Anwendung mittels Beispielen illustriert. John war sehr bemüht, originale Schriften im Zusammenhang mit der Erfindung des koreanischen Alphabets Hangul ausfindig zu machen. Er zahlte für den Erwerb 10.000 Won und allein dem Vermittler eine Extrasumme von 1.000 Won als Honorar, was ein äußerst hoher Betrag ist, wenn man bedenkt, dass damals ein anständiges Wohnhaus durchschnittlich 1.000 Won gekostet hat. Das Werk Hunminjeong im Here, das heute auch als UNESCO-Dokumentenerbe eingetragen ist, war für ihn einer der wertvollsten Schätze in seiner Sammlung, so dass er es sogar auf der Flucht dabei hatte, als der Koreakrieg ausbrach.
Um seine immer größer werdende Sammlung besser zu bewahren und zu erforschen, kaufte er schließlich ein Grundstück im heutigen Seouler Viertel Songbuk-dong und errichtete 1938 ein Museumsgebäude. Er taufte es auf den Namen Pohwagak, wortwörtlich das Haus mit den prachtvollen Schätzen. Nach Chons Tod setzten seine zwei Söhne seine Arbeit fort. Seit 1971 ist das Museum unter dem Namen Kansong Art Museum, benannt nach dem Beinamen von Chon Yong-pil, der Öffentlichkeit zugänglich. Nach anderthalb Jahren Renovierung hat es vor ein paar Monaten wieder geöffnet und lockt weiterhin viele Besucher an.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen heute Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Ilona Henze in Kyra, Holger Behn in Hamburg, Antonio Damalis in Freiolzheim, Monitor Burkhard Müller in Hilden, Christian Meyer in Krieglach, Ella Kurz von Radio Power Rumpel, Günther Jakob in Passau und Dietmar Weigelt in Nutetal. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag!
Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Espa und Jingle Bell Rock.
Gonna stop. Jingle bell rock, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Yong-in
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in 2 Wochen. Musik.
Sie hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gern auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute noch einmal mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie All About My Mom.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 참. 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고.
미안한.
아이고. 전생 연분 나셨네.
형규 gesteht Seoyeon, dass er seine Sekretärin Haeju liebt und dass er auf ein weiteres Treffen mit ihr keine Lust hat. Seoyeon hätte das schon gemerkt, aber die Hoffnung nicht aufgegeben, weil Haeju nicht das Gleiche für ihn zu empfinden schien. Doch unerwartet kommt auch Haeju zu ihr und erklärt, dass sie Hyungkyu liebt. Seoyeon fühlt sich von den plötzlichen Liebeserklärungen der beiden gekränkt und beleidigt, so dass sie darauf nur spöttisch erwidern kann: 전생 연분 나셨네. Noch einmal: 전생 연분 나셨네. Auf Deutsch: Sie sind ja füreinander geschaffen. Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören.
전생 연분 나셨네. 전생 연분 나셨네. 전생 연분 나셨네.
Anschließend haben wir uns mit der Interjektion 아이고 beschäftigt. Sie wird im Alltag in verschiedenen Situationen verwendet. Vor allem wird sie als Ausruf des Schmerzes wie das deutsche Uff, als Ausruf des Jammerns und Bedauerns wie Oje und Ach benutzt. So wird zum Beispiel jemand, der Rückenschmerzen hat, auf seinen Rücken klopfend Aigo ausrufen. Andererseits wird die Interjektion auch als Ausruf der Überraschung wie das deutsche Huch oder Hoppla benutzt. In unserer Szene wird sie als sarkastischer Ausdruck der Missbilligung verwendet, so dass sie in diesem Fall mit dem deutschen Ach vergleichbar wäre. Hier noch einmal das Original.
아이고. 아이고. 아이고.
Als letztes haben wir uns noch mit der Formulierung 염장 지르다 beschäftigt. Damit wird einer Person vorgeworfen, dass sie jemanden durch ihre Bemerkung oder ihr Verhalten noch stärker verletzt, als er ohnehin schon ist. Die Herkunft dieser Formulierung ist zwar nicht eindeutig geklärt, doch einige behaupten, dass sie vom Nomen 염장 für Herz und innere Organe und vom Verb 지르다 für Stechen stammt. Da man in das Herz und die inneren Organe sticht, wird jemandem noch einmal weiterer Schmerz hinzugefügt. In diesem Sinne wäre der Ausdruck 염장지르다, noch einmal 염장지르다, vergleichbar mit dem deutschen Salz in die Wunde streuen oder je nach Kontext auch Öl ins Feuer gießen. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne.
지금 나한테 둘이 각각 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 참. 와, 이거 뭐 누구 염장 지르는 것도 아니고.
미안한.
아이고, 전생 연분 나셨네.
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
so fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In diesem Jahr haben wir Geschichten von Menschen beleuchtet, die Brücken zwischen Korea und dem deutschsprachigen Raum bauen. Ob nah oder fern, unsere Gespräche haben uns gezeigt, wie weitreichend und bedeutsam diese Verbindungen sind. Zum Jahresende wollen wir mit einer dreiteiligen Sonderreihe die Höhepunkte unserer Sendung aus dem Jahr 2024 noch einmal aufgreifen. Im zweiten Teil unserer Trilogie Aus der Welt nach Korea werfen wir einen Blick auf die Aktivitäten von Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die eine enge Verbindung zu Korea haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Heute beginnen wir mit einem Einblick in die Welt des Films. Herr Alarik Hamacher, Programmplaner beim Busan International Short Film Festival, erzählt uns von seiner vielseitigen Arbeit und seinen Aufgaben im Rahmen des Festivals.
Also es gibt beim Festival unterschiedliche Sektionen, also natürlich macht das ein Team und meine spezielle Aufgabe ist es, sich um neue Medien und neue Technologien zu kümmern, dort ein Programm zusammenzustellen und ich habe in diesem Jahr speziell das stereoskopische 3D-Programm zusammengestellt, wo wir in diesem Jahr 8 Filme aus der ganzen Welt eingeladen haben, die Filmemacher auch gekommen sind und ich habe zusätzlich noch bei diesem Festival, das mache ich jedes Jahr, eine spezielle Masterclass gemacht. Ich versuche jungen Filmemachern aus Korea, Filmstudenten, das 3D-Filmemachen beizubringen. Und jedes Jahr machen wir einen Workshop, in dem die Studenten in 2 Tagen lernen, wie man einen 3D-Film macht. Und innerhalb von 2 Tagen schneiden wir den und führen den dann auch im großen Kino auf 16 Meter Bildbreite vor. Also das ist jedes Mal ein großes Erlebnis.
Seine Reise in die Filmwelt begann früh, geprägt von Schlüsselmomenten, die ihn bis heute beeinflussen.
Seitdem ich mich erinnern kann, habe ich mich immer vor einer Leinwand und vor einer Kamera bewegt. Mein Vater hat eigentlich immer alle Familienereignisse mit der Kamera dokumentiert und aufgenommen, so dass eigentlich Filme machen und Filme gucken, die wir selber gemacht hatten, zu unserem täglichen Leben immer dazugehörte. Und irgendwann habe ich mir mal die Kamera meines Vaters ausgeliehen und gesagt, ich möchte jetzt selber mal einen Film machen. Und ich habe nicht geglaubt, dass das jetzt so klappt, aber tatsächlich hatten wir in Bonn, wo ich aufgewachsen bin, ein Super 8 Entwicklungsstudio. Wir haben dann gemeinsam im Auto gewartet, 1 Stunde, bis der Film entwickelt war und konnten das dann noch am selben Tag uns angucken. Und da habe ich gesehen, das klappt einfach. Und seitdem war ich begeistert und habe angefangen, Filme zu machen. Und ja, die Idee, daraus dann einen Beruf zu machen, entstand eigentlich dann, nachdem ich an der Filmhochschule München aufgenommen worden bin und da tatsächlich wirklich gelernt habe, wie man Filme macht, wie man Dokumentarfilme, wie man Spielfilme macht. Und ich wollte immer etwas Spezielles machen, also was andere Leute nicht so einfach auch machen können. Und als das Kino damals von analog 35mm Film zu digital umwandelte, war es eigentlich klar, dass die 3D-Technik eine Renaissance erleben würde. Und ich habe mich darauf spezialisiert und das eigentlich ja die ganze Zeit und die ganzen Jahre immer gemacht und mache das heute noch immer sehr, sehr gern.
Warum hat Herr Hamacher sich entschieden, nach Korea zu kommen? Die Antwort lässt sich in der technologischen Innovationskraft des Landes finden.
Korea ist eigentlich immer an der Spitze der Technologien gewesen. Deshalb bin ich auch nach Korea gekommen. Und immer wenn es eine neue Technologie gibt, dann sind meines Erachtens die Koreaner die Ersten, die das ausprobieren möchten und auch bis zum Limit gehen, was mit dieser Technik möglich ist. Im Moment ist die Virtual Reality Technik sehr weit fortgeschritten und sie haben auch 3D in dieser Virtual Reality Technik. Also wenn es jetzt um 180-Grad-Filme geht, die werden in Korea in der Regel in 3D auch gemacht, sodass es jetzt vielleicht nicht mehr in erster Linie die Kinofilme sind, aber alles, was sozusagen im Bereich Virtual Reality passiert, schon in 3D produziert wird. Da kann man auch sehen, dass sozusagen im Bereich der Forschung die Koreaner da sehr weit vorne sind und versuchen, hier die neuen Technologien vorzuführen.
Die Dynamik und der schnelle Fortschritt Koreas ziehen nicht nur Technologieliebhaber wie Herrn Hamacher an. Auch Dr. Erik Balbach, ein bekannter Korea-Wissenschaftler, fand hier eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Was war sein erster Berührungspunkt mit Korea?
Es war, ja, wie so oft im Leben, ein Zufall. Es gab ein Seminar an der Universität Trier damals, das von den beiden ja sehr bekannten Professoren damals durchgeführt wurde. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Es war das Thema politische Steuerungsdefizite in und zwischen Staaten am Beispiel Ostasiens. Und damals war gerade die sogenannte Asienkrise, die Wirtschaftskrise, die sich durch ganz Asien gezogen hatte, in vollem Gange. Und ich hatte die Aufgabe, in einem Referat die Auswirkungen der Asienkrise auf Südkorea und Taiwan im Vergleich zu untersuchen. Und seither hat mich das Thema koreanische Halbinsel nicht mehr losgelassen.
Seine Faszination für das Land führte zu einer tiefgehenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Korea. Dr. Balbach erklärt uns, welche Forschungsthemen heute besonders wichtig sind.
Ich denke, es sind vor allem die Zukunftsthemen. Korea ist ja ein Land, von dem Länder wie Deutschland, auch andere europäische Länder noch sehr, sehr viel lernen können. Und Korea ist uns in vielen Bereichen da auch um mehrere Schritte voraus. Und ich denke, da muss in Deutschland und Europa ein Fokus gesetzt werden auf die Zukunftsthemen, die Korea schon bearbeitet, sehr breit bearbeitet. Das sind Themen wie künstliche Intelligenz, die ja auch für Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine sehr große Rolle spielen. Das sind Themen wie die Digitalisierung, in denen wir in Europa noch immer sehr viel Aufholbedarf haben. Diese Zukunftsthemen, denke ich, werden essentiell werden in Zukunft, auch im deutsch-koreanischen Forschungskontext.
Veränderungen werden in Korea mit beeindruckender Geschwindigkeit umgesetzt. Dr. Balbach erzählt, wie ihn diese Dynamik bei seinem Besuch in Korea beeindruckt hat.
Ich glaube, es ist die generelle Dynamik der koreanischen Gesellschaft, die mich immer wieder beeindruckt, wenn ich nach Korea komme, wenn ich Korea besuche. Es ist die Bereitschaft der Koreaner, sich auf Veränderungen einzulassen. Wir sahen das insbesondere im Bereich der Digitalisierung und ja auch führend in diesen Bereichen zu sein. Das ist etwas, was mich in Korea immer wieder sehr beeindruckt, die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen in Korea auch durchgeführt werden. Das steht in Kontrast zu sehr doch teilweise sehr langwierigen bürokratischen Prozessen, die wir hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern beobachten. Das ist für mich immer wieder sehr aufschlussreich in Korea zu beobachten. Und es sind natürlich auch die sehr vielen kleinen Veränderungen, die sich mit der Zeit ergeben haben. Renaturisierungsprojekte, die Verbesserung der Luftqualität sind Dinge, die einem über viele Jahre hinweg bei den Besuchen in Korea sicherlich aufgefallen sind. Sehr vieles ist es, das mich an der koreanischen Kultur, der Gesellschaft und der Dynamik der Gesellschaft beeindruckt.
Sowohl in der aktuellen Forschung als auch in der Geschichte gibt es viele spannende Themen, die die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea prägen. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Dr. Florian Pörking. Beim Symposium zum Jeju-Aufstand in Berlin teilte er sein Wissen über dieses wichtige Kapitel in der koreanischen Geschichte.
Ausgangspunkt meines Interesses und meiner Forschung war eben dieser Antrag auf Aufnahme in das UNESCO-Projekt. Aber ich habe schon seit mehreren Jahren gemerkt, dass eben das Wissen in Deutschland und in der deutschen Koreaforschung und die Arbeit an Jeju-Aufstand eher gering sind. Letztlich ist es insgesamt Teil meines grundsätzlichen Forschungsinteresses an der Verbindung von historischen und gegenwärtigen Aspekten von Koreas Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und mit historisch meine ich eben auch die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der japanischen Kolonialisierung.
Doch wie kam Dr. Perkin überhaupt dazu, sich intensiv mit der koreanischen Geschichte zu beschäftigen? Seine Verbindung zu Korea ist nicht nur beruflicher Natur, sondern hat auch eine ganz persönliche Bedeutung.
Grundsätzlich war ich immer schon interessiert an Geschichte. Und nicht zuletzt auch dadurch, dass meine Mutter aus Korea kommt, war ich auch interessiert an Ostasien und natürlich auch Korea. Aber erstmal nicht professionell. Und erst im Laufe meines Studiums, Sinologie und Koreanistik, hat es sich im Prinzip herausgebildet, dass ich diese Felder von Geschichte und Gegenwart und wie kann man diese beiden Aspekte verbinden, eher näher erforschen möchte. Eigentlich war mein Interesse ganz profan, erstmal die Sprache zu lernen, weil wir zu Hause nicht zweisprachig aufgewachsen sind. Und aus diesem Interesse an Sprache heraus hat sich dann eben auch mein akademisches oder wissenschaftliches Interesse erweitert, herausgebildet.
In seiner Forschung legt Dr. Perkin großen Wert darauf, die Verbindung zwischen historischen Ereignissen und der Gegenwart zu untersuchen. Dabei geht es ihm nicht nur um das Verstehen der Vergangenheit, sondern auch um die Auswirkungen dieser Prozesse auf die heutige Gesellschaft.
Also ganz grundsätzlich bin ich ja eben interessiert an der Verbindung zwischen historischen Ereignissen und der Gegenwart. Und das Projekt, in dem ich jetzt nun gerade mit meinem koreanischen Kollegen zusammenarbeite, fokussiert eben auf die Ereignisse des sogenannten Jeju-Aufstands. Ich bin aber darüber hinaus daran interessiert und fokussiere darauf, eben die Ursprünge gegenwärtiger Politik, gegenwärtiger Ausprägung in Wirtschaft und Gesellschaft zu untersuchen und zu sehen, welche Folgen historische Entscheidungen und Entwicklungsprozesse in der Gegenwart haben. Also beispielsweise untersuche ich den demografischen Wandel und verschiedene Arten der gesellschaftlichen Entwicklung in Südkorea und versuche herauszufinden, wo liegen historische Prozesse, die zu dieser Art von Entwicklung und zum momentanen Stand in der Gesellschaft geführt haben. Ähnliches mache ich auch für Wirtschaftsentwicklung. Also ich untersuche zum Beispiel auch das sogenannte Wunder vom Han, das ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und dabei untersuche ich nicht nur die Frage, worum handelt es sich dabei, sondern auch, wie wird das heutzutage gesehen, welche Auswirkungen haben diese historischen Entwicklungen auf die gegenwärtige Wirtschaft, auf die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft und auch auf die Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Sie hörten den zweiten Teil der Sonderreihe unserer Interviewsendung So fern, so nah. Freuen Sie sich noch auf weitere spannende Geschichten im Teil 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Isu.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.